Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Das Thema lautet heute, habt ihr schon gehört, fett gesegnet. Ich habe diesen Titel nicht ausgesucht. Als vollschlanker Mensch hätte ich damit vielleicht Irritationen ausgelöst. Das war Manuel. Aber der Titel trifft ziemlich genau, um was es in diesem Text geht. Und wenn ihr euch im Alten Testament auskennt, da wird man eine Geschichte erzählt von einem Josef, der hat Träume und der träumt von Kühen. Ja, das machen manche Leute ja, wenn sie Bauern sind, aber der hat auch von Kühen geträumt und er hat 7 magere Kühe gesehen und 7 fette, gut ernährte Kühe. Und diese 7 fetten Kühe, die standen für 7 gute wirtschaftliche Jahre, die dann auch gekommen sind. Und so verstehen wir diese Überschrift hier, fett gesegnet mit guten, voll satt gesegnet mit Gottes Segnung. Wer ist alles von euch nicht bei Facebook, also nicht bei Facebook? Wow, das ist ja fast die Hälfte, wenn nicht sogar mehr. Cool, ich bin auch nicht mehr bei Facebook, nur noch beruflich eigentlich, aber nicht mehr privat. Wer ist denn dann noch bei Facebook, um nochmal die Gegenprobe zu haben? Ja, tatsächlich, das ist ja super, dass ihr noch dabei seid, weil Facebook bieten ja echt viele Möglichkeiten. Und ich weiß nicht, ob ihr die eine schon entdeckt habt. Vor einiger Zeit hat Facebook eine Neuerung eingeführt. Das Problem ist ja, wenn man schriftlich kommuniziert, dann kann man nicht Stimmungen ausdrücken, weil die Stimmungen, die haben was mit Sprache zu tun, mit Tonfall, mit Körperhaltung. Und schon länger, schon vor Facebook, kam man auf die Idee, man könnte das doch durch gewisse Zeichen machen. Solche Zeichen nennt man Emoticons. Wenn ich das mal so deutsch aussprechen darf, Wikipedia. Als Emoticon werden einzelne Zeichen bezeichnet, die in der schriftlichen Kommunikation Stimmungs- oder Gefühlszustände ausdrücken können, damit man weiß, was fühlt der andere gerade oder wie fühlt er sich. Und Facebook hat das dann gedacht, das ist auch für unser Portal hier ganz gut und hat dann zum Beispiel, also ich habe mal ein paar mitgebracht hier, ja, das wäre jetzt zum Beispiel ein Emoticon, ne? Wenn du das postest, dann würde man sagen, also du bist ja irgendwie gerade traurig, ja, oder kurz davor loszuflennen, ne? Da weiß der andere schon, soll er vielleicht nicht liken, sondern eher ein seelsorgerliches Wort runterschreiben. Oder es gibt alle möglichen, also mittlerweile gibt es tausende von diesen Emoticons was weiß ich, Smileys, meistens immer auf dieser Smiley-Art. Und man kann ja von Facebook halten, was man will, aber die haben tatsächlich auch ein Emoticon für das Gefühl, gesegnet zu sein. Ja, also es gibt mehrere, hier ist, wäre jetzt mal einer, ne? Also ich bin gesegnet, ne? Bei Facebook sieht er nicht ganz so cool aus, ja, da ist er das hier unten, ne? Ich fühle mich gesegnet. Jetzt mal an alle Facebook-User, wer hat den schon mal benutzt? Eher Leute, das ist doch jetzt nicht, da, eine wenigstens, danke, ja, das ist doch wohl nicht euer Ernst jetzt, ja, das. Also mein Wunsch wäre schon, dass sich das nach dieser Predigt grundlegend ändert, weil wir sind doch alle gesegnet, oder nicht? Wer fühlt sich gerade so richtig fett gesegnet? Oh ja, mit so viel hatte ich gar nicht gerechnet, das freut mich. Ja, die anderen sind auch gesegnet, aber ich weiß, man ist müde, hartes Wochenende, der Wintereinbruch und so weiter. Gefühle sind das eine, Wissen ist das andere. Aber die Tatsache, dass wir gesegnet sind, die bleibt. Und das Ziel der Predigt ist es, dass wir das alle wieder richtig verstehen und dass wir das einmal wissen und wenn es geht auch fühlen und dann unseren Status bei Facebook, wenn wir noch da sind, ändern. Wenn man über den Segen nachdenkt, dann muss man ein paar Dinge vorher klären. Was ist in unserem Text mit Segen gemeint? Geht es um materiellen Segen, also um Geld, um Reichtum, oder geht es um Kindersegen, oder geht es mehr um die geistlichen Dinge, um den geistlichen Segen? Segen bedeutet ja immer, ich empfange Gutes von oben. Ich bekomme Gutes von Gott. Und wenn wir den Segen am Ende des Gottesdienstes sprechen, dann sind wir beauftragt worden, ja, Gutes von Gott zuzusprechen, zum Beispiel für die kommende Woche. Und wenn man dann weiter fragt, dann muss man auch fragen, um wen geht es denn eigentlich beim Segen? Geht es um den Gesegneten, also um mich? Bin ich das Wichtigste, wenn ich sozusagen an einer Segenshandlung teilnehme? Oder geht es um den Segen an sich, also um das, was ich bekomme? Ja, also das, was der Segen ausmacht, das Ergebnis des Segens. Oder geht es um denjenigen, der den Segen spendet, also der ihn zuspricht? Ist das eigentlich die wichtigste Figur in dem Ganzen? Oder geht es um den Ursprung, also um die Quelle des Segens, also von dem eigentlich alles ausgeht? Und wenn man jetzt auf unseren Text das Ganze ummünzt, dann müsste man fragen, geht es in unserem Text zuerst um uns Menschen, also um uns Individuum, die Gott segnet und auch als Gemeinschaft, als Gemeinde? Oder geht es um das, was wir bekommen von Gott, also um die harten Fakten des Segens? Oder geht es um Jesus Christus, der in diesem Text der Segensspender ist, auf den alles zurückgeht, durch den alles kommt? Oder geht es um Gott höchstpersönlich, der die Quelle, der Ursprung des Segens ist, um den dreieinigen Gott? Und wenn wir den Text schon gehört haben oder jetzt vielleicht nochmal lesen oder auch im Laufe der Predigt hören, dann spüren wir, es geht um Gott. Paulus leitet diesen Brief mit einem Lobpreis Gottes ein. Es ist quasi der Auftakt, eine Ouvertüre, eine Präambel, eine Ehrerweisung. Und laut meinen Infos ist dieser ganze Abschnitt, Vers 3 bis 14, im griechischen Originaltext ein Satz. Ja, alles, was der Manuel da vorgelesen hat, ist ein Satz im Original. Weil Paulus nur so raushaut. Weil er das macht, um Gott zu ehren. Und wenn man diesen Text liest, dann geht es um den Vater, es geht um den Sohn, es geht um den Heiligen Geist. Alle seine Segnungen sollen zum Ruhm, zur Macht, zum Lobpreis seiner Herrlichkeit beitragen. Man könnte sagen, es geht um den Lebendigen, um den Wahren, um den Großartigen, um den Einzigartigen, um den Heiligen, um den Gerechten, um den Ewigen, um den Ehrfurchtseinflößenden, um den Eifersüchtigen, um den Mächtigen, um den Starken, Wunderbaren, Liebenden, Tröstenden, Rettenden, Dreieinigen, Gott. Es geht um JHWH, um Jahwe, um den Ich Bin, der Ich Bin. Um den geht es in diesem Text. Und das macht schon der erste Vers deutlich. Gepriesen sei unser Gott, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Ursprung vom Allen. Und jetzt kommt der Segenspender. Christus hat uns Anteil gegeben an der Fülle der Gaben seines Geistes oder an den geistlichen Segnungen in der himmlischen Welt. Und jetzt ein Satz, alle Verse, die wir gerade gelesen haben. Dieser lebendige Gott, der Ursprung von allem, der kümmert sich um uns, um mich, um dich, um seine Menschen. Er segnet uns. Und mein Ziel ist es, dass wir diese Segnung heute Morgen neu in den Blick kommen. Gerade jetzt ist das wichtig, weil wir in so unruhigen Zeiten leben. In einer Zeit, wo immer weniger Menschen an Jesus Christus glauben. In einer Zeit, wo Angst herrscht. In einer Zeit, wo Zerrissenheit herrscht. In einer Zeit, die spannungsgeladen ist. Aus Flucht und aus Abschottung, aus Willkommenskultur und aus Angst. Der Segen, den wir von Gott empfangen haben, ist aber ein Fundament der Hoffnung. Hoffnung klingt immer so, ja, aber Hoffnung ist in Wirklichkeit ein Fundament, weil ohne Hoffnung geht überhaupt gar nichts nach vorne. Wenn man nicht für irgendwas eine Hoffnung hat, dann wird sich nichts verändern. Ohne Hoffnung ist kein Drive da. Hoffnung ist ein Fundament. Und darum geht es in diesem Text. Und auf diesem Fundament können wir bauen. Und dieses Fundament ist gleichzeitig Geschenk und auch Auftrag. Und es ist klar, es sind geistliche Segnungen, die hier gemeint sind. Nicht Segnungen materieller Art. Im Alten Testament wurde der Segen Gottes vorwiegend materiell verstanden. Und das kann natürlich heute auch noch so sein. Aber viel wichtiger, so macht das Neue Testament klar, ist doch der geistliche Segen. Denn alles Material, was wir haben, alles, was wir anfassen können, alles, was irgendwelche Zahlen auf unseren Konten sind, wird einmal vergehen. Geistlicher Segen dagegen bleibt ewig. Mein erster Punkt, wir sind fett gesegnet mit Gnade. Gott wendet sich uns in Christus gnädig zu. Das macht schon Paulus in Vers 2 deutlich. Da wünscht er der Gemeinde Gnade und Frieden. Shalom. Gnade von Jesus Christus, Frieden, Shalom, völlige Wiederherstellung. Wir sind fett gesegnet mit Gnade. Und wenn wir den Text jetzt mal nehmen, dann sehen wir das in ganz vielen Versen. Vers 3. Denn durch Christus hat er uns Anteil gegeben an der Fülle. In ihm hat er uns dazu erwählt, dass wir heilig und fehlerlos nicht leben müssen, sondern vor ihm stehen. Aus Liebe hat er uns dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden. Durch dessen Blut sind wir erlöst, unsere ganze Schuld ist uns vergeben. So zeigte Gott uns den Reichtum seiner Gnade. Durch Christus haben wir Anteil bekommen am künftigen Heil. Dazu hat Gott uns von Anfang an bestimmt, nach seinem Plan und Willen. Gott war uns durch oder in Jesus Christus gnädig, unverdient, vergibt er uns unsere Schuld. Er macht uns zu seinen Kindern, er adoptiert dich und mich. Er macht uns nicht zu Engeln, die irgendwelche Jobs für Gott erledigen müssen, sondern er macht uns zu seinen Kindern und damit wird er unser Vater. Er macht uns zu seinen Söhnen und Töchtern, er gibt uns einen Geist der Kindschaft. Gott wird unser liebender Vater. Alles durch Jesus Christus. Jesus Christus ist quasi der große Segen. Jesus vergoss sein Blut am Kreuz für dich und mich. Er holt uns aus dem Zustand, aus dem Modus der Sünde heraus. Das bedeutet Vergebung der Sünden, Freiwerden von belasteter Vergangenheit, Erlösung von der drückenden Schuld gegen Gott und Mitmenschen. Es betrifft unsere Schuld in der Vergangenheit und es betrifft auch unsere Schuld in der Zukunft, weil Gott hat uns ja schon errettet mit unserer Zukunft. Die kennt er ja schon mit dem ganzen Mist, den wir noch bauen. Und wenn wir untreu werden, so bleibt er treu. Denn er kann sich selbst nicht untreu werden. Das ist schon mal gut. Das ist richtig Segen. Richtig Segen. Damit kann man gut leben. Und jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Gott hat uns erwählt. Er hat uns bestimmt. Gott hat uns bestimmt nach seinem Plan und Willen. Das ist was ganz Besonderes. Er hat dich und mich bestimmt von Anfang an. Erwählung nennt man das auch. Und ich weiß nicht, ob du schon mal über dieses Thema diskutiert hast. Das ist ein packendes Thema. Da kannst du ganze Hauskreisabende mitfüllen. Oder ganze Jugendstunden. Erwählung, Prädestination, Vorherbestimmung. Manchmal führt das sogar zu Streit. Christen trennen sich wegen ihres unterschiedlichen Erwählungsverständnisses. Und das seit Jahrhunderten. Und wenn du nicht so christlich drauf bist, fragst du dich vielleicht, um was geht's hier eigentlich? Kurz skizziert, es gibt den Ansatz, dass Gott Menschen erwählt zum Heil. Weitergeführt wäre der Ansatz sogar zum Unheil. Das ist ganz extrem, vertreten nur wenige. Aber mit anderen Worten, jeden, den Gott nicht erwählt hat, der hat eigentlich gar keine Chance, der hat Pech gehabt. Und die Folge von so einer Haltung kann sein, dass manche Christen sagen, hey, ich bin erwählt, jetzt kann ich mich ja wie eine offene Hose benehmen. Ja, weil kann ja nichts mehr passieren. Ne? Das wäre jetzt die Negativseite. Ein anderer Ansatz wäre, Gott hat mich doch nicht erwählt. Ich habe mich doch für Jesus entschieden. Bin doch damals irgendwo nach vorne gegangen oder zu einem Gespräch oder ich habe doch gesagt, Gott, ich will dir nachfolgen. Ja, war doch keine Erwählung, das war doch meine Entscheidung. Und eigentlich war es ja auch mein Verdienst, könnte man jetzt sagen, weil ich habe mich ja richtig entschieden. Ich muss aber immer aufpassen, dass ich weiterhin in der Gnade bleibe und alles richtig mache, damit ich nicht aus der Gnade falle. Jetzt könnte man so weiterdenken. Und dann gibt es alle möglichen Schattierungen in der Theologie. Das Interessante ist, in diesem Text diskutiert der Apostel Paulus gar nicht. Erstaunt. Erstaunt, dass Gott erwählt hat. Und ein deutscher Theologe schreibt, Paulus betet angesichts der Erwählung an. Wir diskutieren über die Erwählung. Sollte sich diese unsere Perspektive nicht ändern? Interessanter Gedanke. Der englische Theologe John Stott schreibt Folgendes. Die Lehre von der Erwählung findet fast jeder schwierig. Habe nicht ich Gott gewählt? Mag jemand ungehalten fragen. Ja, das hast du, und zwar aus freien Stücken müssen wir darauf antworten. Aber nur deshalb, weil Gott dich in der Ewigkeit zuerst auserwählt hatte. Die Schrift beseitigt nirgends das Rätsel der Erwählung. Und wir sollten vor allem auf der Hut sein, die versuchen, es in ein zu genaues oder starres System zu pressen. Interessant sind seine drei Folgerungen zum Thema Erwählung. Die Lehre von der Auserwählung, sagt er, ist eine göttliche Offenbarung, nicht eine menschliche Spekulation. Das haben sie nicht irgendwie Christen ausgedacht oder so. Wir finden das in der Bibel. Es ist eine göttliche Offenbarung. Die Lehre von der Auserwählung ist ein Ansporn zur Heiligung. Keine Entschuldigung für Sünde. Mensch, wenn Gott mich doch erwählt hat, dann möchte ich doch auch so leben. Dann möchte ich doch mit meinem Leben antworten auf das, was er getan hat. Und das Dritte, sagt er, die Lehre von der Auserwählung ist ein Anreiz zur Demut, nicht Anlass zur Überheblichkeit. Warum habe ich es gerade gerafft? Warum weiß ich, warum kann ich glauben? Warum hat Gott das in mir gewirkt? Das ist doch ein Anlass zur Demut, dass ausgerechnet ich das erkennen durfte. Gott legt mit der Erwählung der Menschheit eine Spur, ein Gleis. Und Menschen springen auf dieses Gleis und dann fahren sie auf dem Gleis. Gott liebt uns, erwartet aber die Erwiderung dieser Liebe. Und wenn Jesus dich packt, wenn der Heilige Geist dich packt und von dir Besitz ergreift, wenn Gott dich rettet, dann ist das was ganz Besonderes und nicht unser Verdienst. Gnade pur, fetter Segen. Und deswegen tut es uns gut, wenn wir in dieser gesegneten Haltung leben, in der Demut. Wir gucken von hier aus auf einen weiteren fetten Segen Gottes. Und dieser Segen ist auch im ersten Moment nicht so greifbar, aber er ist ganz konkret. Gott hat uns nämlich seinen Plan offenbart. Er legt die Karten offen. Er zeigt uns, was er vorhat. Ein paar Verse aus dem Abschnitt. In seiner überströmenden Güte schenkte er uns Einsicht und ließ uns seine Wege erkennen. Wege. Er hielt sein Geheimnis vor allen verborgen. Niemand erfuhr etwas von seinem Plan, den er durch Christus ausführen wollte. Uns als Gemeinde, als Nachfolger, hat er diesen Plan aber bekannt gemacht. Wie er nach seiner Absicht die Zeiten zur Erfüllung bringt. Alles im Himmel und auf der Erde wolle er zu einer Einheit zusammenführen unter Christus als dem Haupt. Durch Christus haben wir Anteil bekommen am künftigen Heil. Dazu hat Gott uns von Anfang an bestimmt. Gott hat einen Plan. Und Gott macht einen Plan und er hält sich auch dran. Er zeigt uns als Kirche, als Gemeinde, was er vorhat mit dieser Welt. Und interessant ist, dass er von Paulus deswegen angebetet wird, dass Gott sich uns offenbart. Ja, weil Paulus betet Gott an, weil Gott ihm gezeigt hat und der Kirche, der Gemeinde gezeigt hat, wie das alles abläuft mit dieser Welt, wo alles herkommt und wo alles hingeht. Gott wird angebetet, weil Christen erkennen, was Gott vorhat. Christen wissen, es gab eine Vergangenheit vor Christus. Da hat Gott Geschichte gemacht, zum Beispiel mit Abraham, mit dem Volk Israel. Und auf diesem Fundament stehen wir als Gemeinde. Christen wissen, es gab eine Zeitenwende in Christus. Unsere Zeitrechnung richtet sich sogar danach. Und Christen wissen auch, es gab ein Pfingsten. Und da kam der Heilige Geist. Und seitdem ist die Zeit der Gemeinde, die Zeit der christlichen Kirche. Und in dieser Zeit leben wir. Es ist die Zeit, in der die alte Weltzeit langsam, aber sicher ausläuft. Und gleichzeitig ist die Zeit, in der ein neues Zeitalter, eine neue Weltzeit begonnen hat und langsam kommt. Das Reich Gottes. Deswegen beten wir ja, dein Reich komme. Wir warten darauf, dass dieses Reich Gottes in dieser Zeit der Gemeinde, in der wir jetzt leben, durchbricht und zur Vollendung kommt. Dass Gottes Königsherrschaft aufgerichtet wird. Und wir wissen, es gibt nicht nur eine Vergangenheit und eine Gegenwart, in der wir jetzt leben, im Zeitalter der Gemeinde, sondern es gibt auch eine Zukunft. Die nächste echte Epoche wird das vollkommene Durchbrechen des Reiches Gottes sein. Jesus wird wiederkommen. Er wird eine tausendjährige Friedensherrschaft sichern. Und wir wissen auch, dass Gott danach gerecht halten wird. Alle Toten werden auferstehen. Und dann wird es eine neue Erde und einen neuen Himmel geben. Und wir ganz nennen das Gottes Heilsgeschichte. Gottes Geschichte mit dieser Welt. Und wir müssen erkennen und wir dürfen erkennen, welche Rolle wir da spielen. In welcher Zeit wir gerade leben. Wir treffen uns hier als Gemeinde, auch als Gemeinde Wiedenest, weil Gott uns in diese Zeit gestellt hat. Und er hat auch Aufträge an uns verteilt für diese Zeit. Es geht also nicht zuerst um Europa, wobei ich nichts gegen Europa habe. Es geht auch nicht um Deutschland. Und gegen Deutschland habe ich erst recht nichts. Es geht nicht zuerst um Russland oder um die Ukraine oder um Amerika oder um China. Es geht nicht um den Goldpreis oder um den Ölpreis, ob er noch fällt. Es geht um ewigen Frieden und Erlösung für die ganze Welt. Darum geht es Gott. Und er sagt, wir leben in dieser Zeit, wo das neue Reich Gottes anbricht. Und er bricht und er sagt, ihr alle Christen, alle Nachfolger, ihr werdet dieses Reich erben. Ihr habt schon Anteil daran bekommen. Und alle, die das begriffen haben, bilden die Gemeinde Gottes, die Kirche. Und weil die Kirche das weiß, weil wir das wissen als Gemeinde, haben wir Hoffnung. Wir bauen auf dem Fundament der Hoffnung. Deswegen gehen wir los. Die Zukunft ist keine Katastrophe. Die Gegenwart auch nicht. Wir leben heute, jetzt, aber hoffnungsvoll. Das Beste kommt noch. Und das ist ein wichtiges Wissen. Damit können wir nämlich im Jetzt leben. Das Jetzt hoffnungsvoll gestalten. Egal, was noch passiert. Egal, wie viele Flüchtlinge noch kommen und auch wieder gehen. Das hat darauf keine Auswirkungen. Auf die Zeit, in der wir leben. Jetzt können wir Markus Guterding, hätte ich beinahe gesagt, sein, sondern guter Dinge sein. So, jetzt können wir guter Dinge sein. Und das, Leute, nochmal, Paulus schreibt das hier total begeistert. Vielleicht denkst du, oh, wichtige Message, ja, heute Morgen, aber mir geht's gerade schlecht. Ja, ich bin krank und das sind ja einige von uns. Aber Paulus schreibt das hier, der ist gefangen. Der ist an einen römischen Soldaten mit großer Wahrscheinlichkeit gekettet unter Hausarrest. Der sitzt nicht irgendwo in einem ephesischen Restaurant mit einem Ephes in der Hand, ja, und philosophiert mal über die Weltzeit, sondern der sitzt im miesen Dreck. Und er ist davon überzeugt, dass das, was Gott offenbart hat, etwas mit seinem Jetzt zu tun hat. Und Stott schreibt, Wie begrenzt ist doch unser Blick im Vergleich mit dem Seinen, also mit dem von Paulus. Wie klein ist unser Denken, wie eng sind unsere Horizonte. Ganz leicht und natürlich rutschen wir in das Kreisen um unseren eigenen feinen, kleinen Kleinkram. Wir müssen Zeit aber im Lichte der Ewigkeit sehen und unseren gegenwärtigen Vorrechten und Verpflichtungen im Lichte unserer vergangenen Erwählung und zukünftigen Vervollkommnung. Teilen wir die Perspektive des Apostels, werden wir auch seinen Lobpreis teilen. Könnt ihr noch? Ja? Ein Abi noch. Gott legt noch einen drauf. Ja? Alle gute Dinge sind drei. Noch eine fette Segnung heute Morgen hier. Es ist die Segnung mit dem Heiligen Geist. Durch Christus hat Gott euch sein Siegel aufgeregt. Er hat euch den Heiligen Geist gegeben, den er den Seinen versprochen hat. Nachdem ihr zuvor das Wort der Wahrheit gehört hattet, die gute Nachricht, die euch die Rettung bringt und ihr zum Glauben gekommen seid. Dieser Geist ist das Angeld dafür, dass wir auch alles andere erhalten. Alles, was Gott uns versprochen hat. Gott will uns die Erlösung schenken, das endgültige volle Heil. Und das alles wird geschehen zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Leute, Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben. Wie ein Siegel, wie ein Rechtszeichen. Ein Siegel ist ein rechtliches Symbol. Der Heilige Geist wohnt in uns. Gottes Geist wohnt in uns. Gott wohnt damit selber in uns. Das ewige Leben ist jetzt schon in uns und garantiert, dass unser Körper wieder aufersteht. Und die Frage ist an uns, wie leben wir mit dem Heiligen Geist? Wie lebst du mit dem Heiligen Geist? Ist das für dich irgendwie was Charismatisches? Besser mal die Finger von lassen. Irgendwas Geheimnisvolles? Irgendwo was, womit man sich besser nicht beschäftigt? Hoffentlich ist Gott charismatisch. Ja? Und natürlich, hoffentlich bleibt Gott immer ein Geheimnis. Wenn Gott kein Geheimnis mehr wäre, dann wäre er ja kein Gott mehr, dann wäre er ja erklärbar. Ja, sowas wollen wir doch gar nicht. Ne? Und dann wäre Gott plötzlich kleiner als wir, wenn wir ihn erklären könnten. Natürlich ist Gott ein Geheimnis. Aber hoffentlich beschäftigen wir uns mit Gott und mit dem Heiligen Geist. Die Bibel fordert dazu auf, wir sollen ihn in uns wirken lassen. Er soll uns in Raum einnehmen. Wir sollen ihn nicht dämpfen. Er soll in uns wohnen. Wir müssen ihm Raum geben. Wir müssen auf ihn hören. Er redet zu uns in der Stille und manchmal auch im Krach. Er kann eine Stimme in uns sein. Er redet durch unser Gewissen. Er redet vor allen Dingen zu uns durch die Bibel. Deswegen lies deine Bibel. Prüfe daran das Reden des Heiligen Geistes in dir, damit du nicht denkst, dass dein innerer Vogel die Taube des Heiligen Geistes ist. Deswegen musst du Bibel lesen. Das ist wichtig, damit du das abgleichen kannst. Setze die Gaben ein, die der Geist dir gibt. Lass dich von ihm trösten. Der Heilige Geist tröstet uns. Die Jahreslosung, dass Gott uns tröstet, ist wie eine Mutter. Wie ohne den Heiligen Geist in uns könnten wir das denn wissen? Weil Jesus sagt ja ausdrücklich, dass der Heilige Geist der Tröster ist, der uns tröstet. Was für ein fetter Segen zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Vielleicht ruft der Heilige Geist gerade an. Wäre auch möglich. Ja, aber ungewöhnlich wäre das. Weil wir den Heiligen Geist haben, ich möchte das immer unterstreichen, leben wir hoffnungsvoll auf einem Fundament der Hoffnung. Wir können sogar, und ich weiß, dass das schwer ist, aber wir können sogar hoffnungsvoll krank sein. Wir können sogar hoffnungsvoll sterben. Das beweisen Christen über Jahrhunderte, dass sie mit Hoffnung sterben, weil sie wissen, ich habe schon die Anzahlung. Das ewige Leben ist schon in mir. Das, was ich hier sehe, ist nur ein kurzer Ausschnitt. Es gibt eine Zukunft, eine Perspektive der Ewigkeit. Hoffnungsvoll sterben. Ich fasse zusammen. Wer Gottes Gnade empfangen hat und seinen Plan kennt und den Heiligen Geist bekommt, der baut sein Leben auf der Hoffnung auf. Er baut auf den Grund der Hoffnung. Der unternimmt Dinge heute, im Jetzt, weil er Hoffnung hat. Er steht auf dem Fundament der Hoffnung. Und das schreibt Paulus dann ja auch in diesem Vers, bevor er über den Heiligen Geist schreibt, nachdem er alles schreibt. Er sagt, denn ein Lobpreis seiner Herrlichkeit sollen wir sein. Es geht um Gott. Ein Lobpreis seiner Herrlichkeit, wir alle, die wir durch Christus von Hoffnung erfüllt sind. Von Hoffnung für Deutschland, von Hoffnung für Bergneustadt, von Hoffnung für diese Welt, von Hoffnung für unsere Gemeinde und für unsere Familien. Und es gibt Menschen, die unbedingt diese drei Segnungen haben wollen. Die gehen dafür in den Knast, so wie dieser iranische Pastor, der freigelassen ist, weil er weiß, das ist besser als alles andere. Es sind Leute, die sind bereit, sie verlassen ihre materiellen Segnungen, weil sie wissen, die geistlichen Segnungen sind viel, viel wichtiger. Sie lassen sich für Jesus verfolgen, weil diese fetten Segnungen besser sind als alles, was sonst gegeben werden kann. Und wenn du merkst, dass du diese Segnung gar nicht kennst, dass du nicht weißt, was Gnade ist, dass du Gottes Plan nicht verstehst, dass du den Heiligen Geist nicht hast, dann ergreife sie. Dann kehr um. Dann bekehre dich. Werde ein Nachfolger von Jesus. Folge ihm nach. Dann segnet dich Jesus. Oder vielmehr Gott, der Vater, segnet dich mit Jesus. Du bekommst den Heiligen Geist. Glaube. Und du kannst aufhören, dein ganzes Heil in Material zu setzen. Oder auf deine Familie oder auf ideelle Dinge, die dich nur für kurze Zeit glücklich machen. Du kannst das ewige Leben ergreifen. Und als Christen müssen wir neu verstehen, wir sind alle gesegnet, Freunde, alle. Und deswegen, ja, gleich in der anschließenden Lobpreiszeit, dürft ihr alle euer Smartphone zücken, ja, auf Facebook gehen und mal eben euren Status ändern, ne? Und schreiben, ich fühle mich gesegnet. Und alle, die kein Facebook haben, okay, die haben Pech gehabt, ja, die fühlen das einfach so. Und vielleicht ist was bei dir verschütt gegangen durch die Belastungen und den Stress des Alltags. Entdecke es wieder neu. Gott hat was vor mit dir und dieser Welt. Und das ist mehr als das, was du jetzt siehst. Das Jetzt ist natürlich ein Teil davon. Aber es ist wichtig, dass wir unseren Alltag, unsere Familie, unsere Arbeit, unsere Hobbys mit diesen Segnungen, die Gott uns schenkt, leben. Dass wir sie durchdringen lassen von Gottes Gnade, von Gottes Plan und von seinem Heiligen Geist, weil wir es können, weil wir gesegnet sind, weil Gott es kann, der uns gesegnet hat durch Christus mit seinem Geist zur Ehre Gottes. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.